Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge. Herzlich willkommen auch Pater Karl Wallner. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Sendung, dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge. Wir dürfen gleich mit einer Zuschrift beginnen. Hochwürdiger Herr Pfarrer Remmel und Pater Karl Wallner. Wir, das heißt mein Sohn und ich, haben am 2. November Ihre Predigt, also gemeint ist deine Predigt, über das Sterben, die Leib-Seele-Dichotomie, wie Sie es genannt haben, und die Offenbarung diesbezüglich gehört. Wir bitten Herrn Pfarrer Remmel nur, dies hier Ihnen kurz vorzulesen, was ich gerade mache. Mein Sohn sagte sofort, Pater Karl Wallner ist wirklich der österreichische Josef Ratzinger der Theologie und der Philosophie, nicht im geringsten weniger begabt und gesegnet mit Intellekt und Eloquenz, auch wenn Pater Karl das niemals zugeben würde, aus höflicher Bescheidenheit vergelt's Gott. Die Mittagsmesse ist so erfolgreich, weil der Josef Ratzinger von Österreich predigt. Das merken und wollen die Menschen und brauchen es auch, Gottes Segen. Pater Karl, was hast du am 2. November gepredigt, wenn du das kurz zusammenfassen könntest, sodass du den Titel bekommen hast, der österreichische Josef Ratzinger?
Also da muss ich mich doch sehr wehren. Ja, ich bin einmal wirklich, ich bin jetzt auch rot geworden, man sieht es vielleicht nicht so, aber ich war einmal, Josef Ratzinger, der ist Kardinal, immer die Donnerstagsmesse in Campo Santo Teutonico gefeiert und ich war da öfters dabei, nicht? Und wie ich dann die Professur hatte, da war ich ganz jung, hat mich ihm vorgestellt, ich unterrichte jetzt Dogmatik in Heiligenkreuz und dann hat er gesagt, dann sind wir ja Kollegen, ja. Also, ich bin im Boden versunken, ja. Also, das ist wirklich einer der größten Theologen und Synthetiker, den wir jetzt eben hatten. Ja, die erste Frage damals war, was geschieht im Augenblick des Todes? Und dass es eine große Sehnsucht der Menschen gibt, dieses danach zu erkennen. Das bezeugen jetzt eben auch die Grabmäler von den Pyramiden bis hin eben jetzt zu Südamerika und so weiter. Also, dass es im Instinkt des menschlichen Herzens liegt, ein danach zu ersehnen. Und dass eben jetzt die Erkenntnis, dass der Mensch aus Leib und Seele besteht, eine Erkenntnis ist, die bereits der biblischen Offenbarung vorausliegt. Also Plato, Aristoteles auf verschiedene Weise haben diese Dichotomie, also dieses Bestehen aus zwei Elementen gedacht. Es liegt im menschlichen Verständnis drinnen, sagt das Zweite Vatikanische Konzil, dass es in uns einen Kern der Unsterblichkeit gibt und dass im Augenblick des Todes der Leib jetzt eben stirbt. Dass die christliche Offenbarung dazu bringt, dass es nicht eine Automatik des Lebens, des Weiterlebens der Seele gibt. Also wie man sich's vorstellen könnte, Plato, also für Plato ist der Leib eine Beschwernis für die Seele. Ich bringe deshalb immer humorvoll natürlich, also diesen Vergleich, weil ich mal Bandscheibenvorfall hatte und dann ganz stark erlebt habe, wie mein Geist, wie meine Seele in einem schmerzenden Leib gefangen ist und wie du nicht rauskommst. Und Plato hatte eben diesen Spruch oder hat ihm zugesagt, jetzt eben Soma Sema, also der Leib ist das Grab für die Seele. Und tatsächlich sind wir gebunden an diesen Leib und für Plato war dann der Tod des Leibes eine Befreiung. Für uns nicht, sondern stirbt der Leib, die Seele, die dann ist aber entbehrt des Instrumentes, sich in diese Welt einzuzeitigen. Und so viel ich mich erinnere, habe ich dann auch eben zitiert, dass man sich bis in den letzten Augenblick des Todes auch anhand des Leibes jetzt eben auch entschuldigen kann, um Versöhnung bitten kann. Der rechte Schächer am Kreuz, nicht? Oder ich habe das Beispiel auch von meinem Vater gebracht, der sich völlig unnötigerweise am Sterbebett für eine Ohrfeige entschuldigt hat, die er mir gegeben hat, ja, und die ich mir wirklich verdient hätte. Also, aber wo irgendwie die Möglichkeit bis zuletzt da ist, dann im Augenblick des Todes, dass wir vor Gott treten und dass wir dann in diesem Augenblick auch gerichtet werden. Also so ungefähr, das waren die Grundzüge. Also das sind alles Dinge, Leute, die lest ihr im Katechismus viel besser. Ich muss dazu sagen, ich kriege manchmal Ohrfeigen, wenn man Leute jetzt eben schreiben, ja, also sie haben so schwammig jetzt, also da gibt's einen, der fragt immer die künstliche Intelligenz und für den bin ich ja der größte Trottel, den es überhaupt gibt jetzt eben, weil die künstliche Intelligenz ja alles besser weiß und so weiter. Also ich bekomme auch solche Demütigungen, weil die Stunde der Seelsorge, das möchte ich mal sagen, auch lebt davon, dass ich eben das nicht vorbereite, die Fragen, weil ich es nicht weiß, sondern aus dem Fundus antworte. Und ich glaube, der Erfolg der Stunde der Seelsorge liegt daran, dass ich versuche, jetzt eben Wissen, theologisches Wissen, so runterzubrechen, dass ihr das schlucken könnt, dass ihr das verstehen könnt. Und deshalb ist mir auch dieses Nicht-Vorbereiten wichtig, weil sonst würde ich zu kompliziert, zu reflektiert reden und dann würde man es wieder nicht verstehen. Mein Anliegen ist, dass ihr versteht, ja, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, wie groß der Glanz des Glaubens ist, der uns in Jesus Christus geschenkt worden ist, der das Licht der Welt ist. Das ist mein Anliegen und dieses Lobeswort, also ist, bringt mich nur zum Erröten, weil ich glaube, das, was mir der liebe Gott geschenkt hat, ist einfach ein Talent, jetzt eben Dinge so runterzubrechen, dass man es schlucken kann, dass man es verstehen kann, dass es so kleine Aha-Erlebnisse gibt für Dinge, die eigentlich in der Theologie eh selbstverständlich sind, aber dann eben selten eben so in Portionen serviert werden, dass man es eben als Medizin begreift, als etwas, das einem das Leben jetzt schön und heilvoll macht.
Ja, und die Katechismussprache, so hoch wir den Katechismus schätzen, ist nicht jedermanns Sache. Genau. Nicht jeder versteht den Katechismus, weil es doch auch viele Fachausdrücke gibt und so weiter, die man einordnen muss. KI kann eine Hilfe sein, aber ist ja auch oft nicht der Weisheit des Schluss, beziehungsweise das alles dann zu verstehen und einzuordnen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Pater Karl, eine Nachfrage zu dem, die würde jetzt herpassen, was du eben vorher erwähnt hast im Blick auf deine Predigt am 2. November. Mein Herzenswunsch und meine Frage wäre, wie ist es mit dem Tod? Verspürt man einen starken Schmerz, wenn man stirbt?
Das sind Dinge, die wir so nicht beantworten können. Das ist sicher bei jedem verschieden. Ich bringe immer das Beispiel meiner Haushälterin, die mit 79, also sie war eine Witwe, und ich habe sie mit 79 in den Pfarrhof genommen, wie ich junger Pfarrer war, 1981. Sie ist dann im Pfarrhaus auch 6 Jahre später gestorben, hatte vorher ein Nahtoderlebnis. Ich war sehr dankbar, der Oma Hildegard war jetzt auch auf ihrem Friedhof, am Friedhof in meiner Pfarre bei ihr, weil sie wirklich eine Heilige war und die einfach das ganze Haus, den Pfarrhof erfüllt. Ich war junger Pfarrer mit 28, 29. Ja, und diese liebe Oma Hildegard hat dem Haus eine Seele gegeben. Wir hatten damals auch Flüchtlinge aus Bosnien aufgenommen und so weiter. Und auf jeden Fall, sie hatte dieses Nahtoderlebnis, dass sie wegen eines Herzdefektes, also fast gestorben wäre, und sie dieses Licht gesehen und sie hatte dann vor dem Sterben überhaupt keine Angst mehr. Also das können wir einfach nicht sagen, ja, dass wir eine natürliche Abneigung dagegen haben. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Also du bist nicht weniger heilig und fromm, wenn du dich vor dem Sterben fürchtest. Das liegt in der Natur des Menschen. Aber der Glaube sagt uns zugleich, dass aus dieser Erfahrung, ob sie jetzt schmerzhaft sei oder nicht, eben jetzt, dass aus dieser, nach dieser Erfahrung ein Eintreten in eine andere Wirklichkeit kommt. Deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge unserer irdischen Pilgerschaft zerfällt, da ist unser Leib gemeint, dann ist uns eine ewige Wohnung bereitet. Heißt es in der ersten Präfation für die Verstorbenen, sehr klug theologisch formuliert, aber genau zu wissen zu wollen, was dann passiert, werde ich Schmerzen haben oder irgendwie, das ist uns nicht erlaubt, also, aber es ist nicht geoffenbart. Und deshalb bitte einfach mit großem Vertrauen, warum beten wir im Gegrüßet seist du Maria, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Mit einem großen Vertrauen und doch mehr oder weniger angstfrei, also in diese Zukunft zu gehen, die sich dann öffnet hin auf Ewigkeit.
In jedem Fall hat Schmerz mehrere Dimensionen, körperliches Leid und psychisches Leiden, geistliches Leiden kann es auch sein, es gibt es ja jetzt schon im Leben. Und dann, viele wollen natürlich friedlich einschlafen, idealerweise, aber es gibt ja auch die Rede vom Todeskampf, auch diese Rede gibt's. Und die Medizin kann viel machen, die Palliativmedizin ist ja auch vieles erlaubt. Also bitte holen Sie die Unterstützung, wenn Sie in so einer Situation sind.
Genau.
Auf der anderen Seite ist es auch so, dass gerade das Leiden, das wird wahrscheinlich auch davon abhängen, welche Phase man im Sterbeprozess ist,
genau,
dass das Leiden, wenn es mit dem Leiden Jesu verbunden wird, wenn es sozusagen einen Sinn bekommt vom Leiden Jesu Christi her, wenn man das im Glauben so annehmen kann, dann hat sie auch noch einen tiefen geistlichen Wert.
Also wir haben in Österreich ja eine Selige, die selige Schwester Restituta Kafka, die war Krankenschwester in Mödling. Meine Pfarrer war in diesem Bezirk und der Bürgermeister dort hat dann nach ihrer Seligsprechung auch die Straße des Krankenhauses danach benannt, sodass in der Geburtsurkunde jedes in Mödling geborenen Kindes Schwester Restituta Gasse jetzt eben steht. Und die hat die Kreuze nicht abgenommen im Krankenhaus, was die Nazis angeordnet hatten, und wurde deshalb hingerichtet. Also der letzte Trost, den wollte sie den Sterbenden nicht nehmen, hinzuschauen auf den Gekreuzigten. Ja, und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass wir im Leben schon hinschauen auf den, der unseren Tod bereits getragen hat, der unsere Todesangst bereits auf sich genommen hat. Also wir sterben im Herrn, wir tauchen ein in ihm und er ist deshalb in dieser Situation, wo wir uns vielleicht wie er verlassen fühlen. Ja, seine Verlassenheit war zugleich auch eine zutiefst theologische Verlassenheit. Er sagt zu seinem Vater, mit dem er eins ist von Ewigkeit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, also dieses Gefühl der Einsamkeit, nicht? Also das, des Alleinseins, das kann uns nicht genommen, das wird uns vielleicht nicht genommen. Todeskampf ist wirklich ein richtiger Ausdruck. Der ist physisch und der ist auch psychisch und der betrifft eben alles, was wir eben haben, weil es der entscheidendste Augenblick unseres Lebens ist. Aber eine Gewissheit haben wir. Ja, wir sind in diesem Sterben, auch wenn wir vom Gefühl her das Gefühl haben, wir sind allein, wir sind nicht allein, sondern wir sind in ihm und durch ihn und mit ihm. Ja, wir sind von ihm getragen, das heißt, er hat unseren Todeskampf schon gekämpft, er hat unsere Verlassenheit, unsere Einsamkeit bereits durchlitten, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, aber er ist siegreich auferstanden und wenn wir in Christus sterben, dann werden wir in Christus auch auferstehen.
Und Jesus selber hat ja auch gebetet, in Anbetracht des Leidens und seines Sterbens, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und so ist es nur gut und billig, dass wir auch wirklich beten um eine gute Sterbestunde.
Ja, also viele Gläubige haben dann das Gefühl, wenn ich Angst habe vor dem Sterben und so weiter, also dann bin ich kein guter Christ. Nein, das ist völlig natürlich. Das liegt in unserer Natur. Niemand stirbt gerne und das darfst du auch. Du musst nicht, also du darfst wirklich, entlaste dich psychologisch. Du bist ein guter Christ, wenn du Todesangst hast. Ja. Ich habe das bei frommen und frömmsten Mitbrüdern erlebt. In Verschiedenartigkeit, muss ich auch sagen, also wirkliche Angst vorm Sterben und dann aber auch eine große Gelassenheit, eine Seligkeit, mit der auch da gelegen ist und hinübergegangen ist und so weiter. Das sind psychologische und physiologische Vorgänge, die nichts mit der Theologie der Seele jetzt eben zu tun haben, mit dem Zustand der Seele zu tun haben. Aber geh einfach gelassen in diesen, bete einfach, ja, die bete es bewusst, bitte für uns Sünder, liebe Mutter Gottes, jetzt in der Stunde unseres Todes. Und dann eben schau so, dass du immer, wie soll ich sagen, auch, ob du dann am Sterbebett ein Kreuz vor dir hast, das weiß man nicht. Wir wissen nicht, wo wir sterben. Verkehrsunfall, ja, Herzinfarkt, ja, wir wissen es wirklich nicht. Ja. Ich denke mir oft, wenn ich ins Flugzeug steige, war ich in Syrien und so weiter. Da gab es wirklich eine Situation, wo ich auch wirklich Todesangst hatte, nämlich weil ein lieber Mitarbeiter so schnell auf der Straße gefahren ist, dass ich mit dem Leben abgeschlossen habe, vollkommen reue. Und mir gedacht, okay, Pater Karl, jetzt stirbst du da in Syrien, aber nicht durch Terror, sondern du stirbst. Auf jeden Fall, wir wissen das nicht, aber schaut, dass ihr im Blick auf Jesus lebt. Verbindet euch mit Jesus, auch nach jeder heilige Kommunion ist ein Eintreten in die Gemeinschaft mit ihm. Dann könnt ihr ohne Sorge jetzt eben auf diesen letzten Augenblick jetzt eben zugehen. Wir sind in Gottes Hand. Wir sind in Christus. Noch einmal, leben wir in Christus, werden wir auch in Christus sterben und auferstehen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir haben auch Damen im Hintergrund, die Zuschriften vorbereiten und mir dann weiterleiten, auch Ihnen vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, in der Stunde der Seelsorge wurde einmal das Thema, wie lange ist Trauer normal, besprochen. Man sagt ja, ein halbes Jahr wäre normal. Als meine Eltern gestorben sind, mein Vater kurz vor meinem 18. Geburtstag Und meine Mutter, ein Jahr später, habe ich nicht einmal geweint, was mich hinterher sehr belastet hat. Und auch, dass ich den Tod meiner Mutter verschlafen habe. Und ich habe auch kein halbes Jahr getrauert. Es war besonders nach dem Tod meiner Mutter so, wie es mir einige andere gesagt haben, jetzt bist du allein, jetzt kannst du machen, was du willst. Wenn die mir das allerdings gesagt haben, war mir das aber auch nicht recht. Ich bin eigentlich ein sehr mitleidiger Mensch und der Tod besonders junger und wildfremder Menschen geht mir sehr nahe. Meine Mutter sagte einmal, Trauern sei eine private Sache, die man mit sich selber ausmachen muss und irgendwann muss man auch wieder zum normalen Leben zurückkehren, mit freundlichen Grüßen.
Ja, also diese 6 Monate habe ich damals genannt, weil ich das eben auch von einer Psychotherapeutin gehört hatte, dass eben 6 Monate normal ist und dass das dann verblasst. Aber bitte grundsätzlich an die Schreiberin oder den Schreiber, ich habe es jetzt vergessen, bitte entlastet euch. Das ist bei jedem verschieden und bei jeder verschieden. Also man ist kein schlechter Mensch, wenn man nicht weint, ja, weil das ist eben verschieden. Ja, aber man soll zugleich auch nicht den Starken oder die Starke spielen wollen, wenn Trauer da ist, man darf weinen. Ja, aber es ist nicht, also da gibt's kein Rezept dafür, würde ich sagen. Oder da müsste ein Psychiater es eben fragen. Also die Trauer, der Schmerz, mein Vater ist jetzt 15 Jahre tot, also wie intensiv das am Anfang war. Und jetzt habe ich ein Andenken an ihn, das mehr oder weniger schon schmerzfrei ist. Ja, natürlich fehlt einem, aber auf der anderen Seite 15 Jahre sind vergangen und man steht am Grab und man denkt zurück, was man Schönes gehabt hat und wie schön das jetzt eben war und man betet für ihn. Aber das sind ganz anders, das ist nicht mit dieser Hochschaubahn der Gefühle, die dann so tief runtergehen und so weiter. Ich glaube, das ist alles ganz selbstverständlich. Wie mein Vater gestorben ist im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, übrigens großartig. Wir wissen gar nicht, was wir hier in Europa haben mit diesen geistlichen Krankenhäusern, die von Schwestern und Brüdern geführt werden. Also hier in Wien haben wir mehrere katholische Krankenhäuser. Wunderbar, also großartig. Ja. Bitte schätzt die und so weiter. Es ist wirklich fantastisch, ja, dass wir solche Krankenhäuser haben. Ich erlebe es ja, wie es anderswo in anderen Ländern zugeht, wo es keine kirchlichen Krankenhäuser haben. Auf jeden Fall, da ist dann eine Ärztin gekommen. Ich war zufällig dort, meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder. Und die hat dann gesagt, bitte, ihr müsst jetzt aufpassen. Euer Vater wird jetzt gehen und er wird sich das aussuchen, wann er geht. Also das heißt, meine Mutter hat dann dort auch gewohnt, also war im Bett daneben, nicht also die 14 Tage bis zu seinem Tod. Und meine Mutter hat dann tatsächlich geschlafen, wie er in der Nacht gestorben ist. Ja. Und sie hat sich dann nie Vorwürfe gemacht, deshalb, weil sie eben auch vorbereitet war darauf, er geht, wenn er geht. Ja. Und ich habe das bei einem Mitbruder erlebt, der neben mir gestorben ist, hat am Abend noch die Sterbegebete, ich war bei den barmherzigen Schwestern hier, wegen einer Nasenoperation. Und er war im Sterben, eben an Krebs, junger Priester. Und ich habe dann die Sterbegebete gebetet, aber ich konnte die ganze Nacht daneben wach bleiben. Ich war im Krankenbett daneben und er ist dann in den frühen Morgenstunden, bin ich aufgeweckt worden, weil er gestorben war. Also das sind wirklich Dinge, da braucht ihr keine Vorwürfe machen. Ja. Aber bitte betet am Bett der Kranken, tutzt es bitte, ja, aber dann überlasst es dem lieben Gott, wenn er kommt und die Seele also zu sich holt.
Am Allerseelentag hat der Papst Leo in Rom eine Predigt gehalten auf dem Friedhof, dem größten Friedhof, dort in der Nähe von St. Laurentius. Und Papst Leo hat einerseits die Leute angesprochen, dass er gesagt hat, wir gedenken jetzt der Verstorbenen hier. Auf der anderen Seite hat er gesagt, aber schauen wir doch nicht nur zurück, schauen wir bitte nach vorne. Das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp vielleicht auch für uns alle, aber auch für Trauende. Bitte schaut auch nach vorne. Ja. Und zwar auf das gemeinsame Ziel, das wir haben, nämlich das ewige Gastmahl, genau, mit dem auferstandenen Herrn und unseren Angehörigen, so Papst Leo. Also er hat von einer auf Zukunft gerichteten Hoffnung gesprochen. Und die sei nicht einfach nur menschlicher Optimismus oder unseren Schmerz zu lindern, sondern dass wir einfach auch auf uns Verstorbenen blicken, eben im Blick auf das Ziel, den Himmel, dass es unsere Hoffnung ist, dass wir uns alle einmal wiedersehen werden.
Also da fällt mir, Entschuldigung, da fällt mir etwas ein, was nicht direkt das zu tun hat, nämlich der mythologische griechische Gott Janus, der zwei Gesichter hat, eines, das in die Vergangenheit schaut und eines, das in die Zukunft schaut. Übrigens, der Monat Jänner ist nach diesem Janus benannt. Wir schauen in die Vergangenheit und zugleich in die Zukunft. Und wir haben mit Mythologie nichts im Kopf, aber damit merkt ihr euch das. Also das Verhältnis zu den Verstorbenen sollte wirklich beides sein, zu schauen auf das Vergangene und ins Gebet zu nehmen. Das Fürbittgebet für die armen Seelen ist ganz wichtig, weil sie können sich selbst von dem, was sie eingezeitigt haben, an Negativen, an Sündhaften, sie können sich dafür nicht mehr entschuldigen. Sie können nicht Taten setzen, um das zu reinigen. Sie sind arm, ja, weil sie eben der Geschichte beraubt sind. Das Instrument für Geschichtlichkeit ist der Leib, das ist weg, deshalb arme Seelen. Und dann zugleich jetzt eben auf die Zukunft zu schauen. Also nicht nur auf das Vergangene, sondern dann eben auch in die Zukunft zu schauen. Was ist unser aller Zukunft? Ja, und wenn wir Fürbittgebet für die Verstorbenen halten, die Reinigung der Vergangenheit durch unser Fürbittgebet, bitte auch durch die Feier des heiligen Messopfers, Messintentionen. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber die sind wahnsinnig wichtig, auch weil wir das Geld in die Weltmission weitergeben. Also heilige Messen feiern lassen. Und dann bitte eben auch zugleich ins Leben schauen, dass die Reinigung für die Zukunft, für den Himmel erfolgt und diese Perspektive auf Hoffnung, auf Freude. Also der Christ trauert nie in einer Verzweiflung über das Vergangene, dass das jetzt nicht mehr ist, sondern er hat immer dieses zweite Gesicht, das freudig, hoffnungsvoll in die Zukunft schaut, die Ewigkeit, die Gott uns bereiten möchte und letztlich für die gereinigten Seelen der Himmel, seine Gegenwart, seine Fülle.
Grüß Gott, Pater Professor Dr. Karl Walder und Pfarrer Dr. Thomas Rimmel, Dank für Ihr Engagement und für die Stunde der Seelsorge. Ich habe eine Frage, die mir sehr am Herzen liegt. Ich bin Katholikin und glaube an das ewige Leben bei Gott. Wie soll ich mich im Himmel freuen können, wenn es Verwandte und Freunde geben könnte, die nicht im Himmel sind, sondern in der Hölle? Vielleicht ist das eine ungewöhnliche Frage, aber ich weiß nicht, wem ich sie sonst stellen kann. Mein Pfarrer hat eine Großpfarrei mit 8000 Gläubigen und wiegelt solche Fragen ab, da er keine Zeit dafür hätte. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diese Frage in einer Folge der Stunde des Seelsorge beantworten könnten. Gott segne Sie und Ihr priesterliches Wirken für die Kirche.
Also, da kriege ich dann sicher wieder Zuschriften. Die Antwort war so schwammig, ja. Aber faktisch werde ich hier nach der psychologischen Befindlichkeit von Heiligen im Himmel gefragt, ja. Und Entschuldigung, wo soll ich das nachschauen? In der Bibel, im Katechismus? Wo gibt es eine Offenbarung dazu? Ja, wir wissen aus dem Kolosserbrief nicht, also, dass wir berufen sind zu ergänzen, was an den Leiden Christi fehlt. Und eine volle Freude im Himmel, das wissen wir, warum erscheint die Mutter Gottes, ja, als Königin aller Heiligen, ja, an so vielen Orten, um uns aufzufordern, dass wir jetzt eben für die Menschen beten, die sonst ins Feuer der Hölle kommen. Also das heißt, es gibt offensichtlich eine Sehnsucht jetzt eben der Heiligen, exemplarisch der Mutter Gottes, dass alle Menschen in den Himmel kommen und dass wir hier auch solidarisch jetzt eben durch Rosenkranzgebet und so weiter, Fatima, Lourdes und so weiter, immer, ja, dass wir jetzt eben sorgen für die armen Seelen, für die Verstorbenen. Aber welcher psychologische Zustand jetzt eben sich bei den Heiligen einstellt, angesichts der Tatsache, dass es Menschen gibt, die sich frei gegen Gott entscheiden können und diese Entscheidung gegen Gott, ja, dieses Verlieren wollen Gottes, ja, ist, nennen wir Hölle, das kann ich nicht sagen.
Was wir auch sagen können, du hast es eigentlich schon gesagt in dieser Sendung, dass die Verstorbenen können für sich selber nichts tun, aber wir können für sie was tun. Tradition nach für sie beten, gute Werke oder Ablässe. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, nochmal auf den Allerseelenablass hinzuweisen. Sie können bis zum 8. November einen Friedhof besuchen, dort für ihre lieben Verstorbenen beten. Glaubensbekenntnis, Vater Unser, dann die übliche Bedingung für einen Ablass. Abkehr von jeder Sünde, die Beichte, Kommunionempfang und Gebet für den Heiligen Vater. Pater Karl, aber an dieser Stelle auch, es ist schon auch furchtbar, wie in unserer Zeit einfach die Verstorbenen, im Sinne des Wortes, entsorgt werden, Hauptsache weg. Niemand möchte mehr was damit zu tun haben. Immer weniger die Gräber pflegen, die an die Gräber gehen. Da sollten wir Katholiken uns unterscheiden, dass wir die Verstorbenen auch mitnehmen in unsere Gedanken, im Gebet, aber eben, wie Papst Leo auch gesagt hat, in der Hoffnung. Die Verstorbenen sind also nicht einfach weg.
Also wir haben hier viele Probleme, nicht auf der einen Seite bei dieser Frage, dass man zu viel wissen möchte, auf der anderen Seite ein maximales Schweigen auch unserer Verkündigung, ja, ein Verdrängen des Todes, des Sterbens und so weiter. Dann eine Umfrage in Österreich hat vor kurzem gesagt, dass 2/3 der jungen Leute die Grabpflege als Belastung empfinden. Deshalb hat man andere Lösungen letztlich auch, ja, die mit einer Naturromantik verbunden sind, Friedenswälder und so weiter, Urnenbestattung, die sehr stark zunimmt und vieles mehr. Also das sind alles Themen, die, wie soll ich sagen, nicht unbedingt theologisch sind, aber die die Atmosphäre einfach ändern. Und ich glaube und ich appelliere an euch, bitte pflegt die Gräber. Es ist ein Ort, wo wir denken können, weil die Realität, die leibliche, die verwesliche Realität eines Menschen dort gegenwärtig ist, der in diesem Leben eben jetzt gestanden ist und in Beziehung mit uns war. Das ist eine Form von tätiger Nächstenliebe. Kerzen anzünden, Blumen bringen, Gräber pflegen und so weiter, solange das physisch möglich ist. Hingehen auf den Friedhof und so weiter. Das ist einfach auch, würde ich sagen, über das Christliche hinaus eine Form von Humanität. Also von Menschlichkeit einfach, dass wir realisieren, wir stehen in einer Geschichte und ein Teil meiner Geschichte, unserer Geschichte, ist hier jetzt eben physisch präsent durch dieses Grab jetzt eben. Also dass ich dorthin gehe und dann bitte als Christen für die armen Seelen beten. Thomas, du hast es schon gesagt. Ich finde das ganz, ganz wichtig, weil ich auch das so erlebt habe in Heiligenkreuz. Wir haben ja unsere Erfolgs-CD, da war das Requiem oben. Also diese ernsten Gesänge, die zugleich in den Himmel hinaufjubeln. Text ist ernst, die Gesänge sind himmeljubelnd, weil wir eben dieses Fürbittgebet für die Verstorbenen brauchen, weil die Verstorbenen dann einmal unsere Fürsprecher hier auf Erden sind.
Sehr geehrter Pater Beilner, sehr geehrter Pater Rimmel, mir ist aufgefallen, dass in der katholischen Kirche in Polen der Ablass weitestgehend als normal betrachtet wird und sehr präsent ist. Und das, obwohl die Rechtfertigungslehre Luthers von Johannes Paul II. In den Grundsätzen anerkannt wurde. In Deutschland wiederum ist das Thema scheinbar schon längst vom Tisch. Wieso unterscheiden sich die Landeskirchen in diesem Punkt so stark? Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Auch diese Zuschrift wieder, Papektal, als Hinweis. Für uns Katholiken sollte auch gerade der Allerseelenablass etwas Normales sein.
Also wieder ein heikles Thema, weil wenn ich da nationale Unterschiede zwischen Deutschland und Polen und der Spiritualität interpretieren soll, als Österreicher begebe ich mich auf Glatteis. Ich würde einfach sagen, die polnische Seele ist nicht so, wie soll ich sagen, nicht so spekulativ da und zu wissen wollen, was dahinter ist, sondern die ist intuitiv, emotional und so weiter. Und sie tut einfach das, was die Kirche über Jahrhunderte getan hat, ohne dauernd zu problematisieren, zu kritisieren, zu hinterfragen, es ganz genau zu wissen zu wollen und so weiter. Es gibt Bereiche, die sind nicht mathematisch auflösbar. Die sind Bereiche eben der Offenbarung und sie betreffen noch dazu unsere Zukunft nach dem Tod. Also sie sind mysterial und sogar rätselhaft in diesem Fall. Und da ist es gut, aus dem Schatz dessen, was die Kirche über Jahrhunderte getan hat, was bereits im Alten Testament, im Makkabäerbuch da ist, für die Verstorbenen zu beten, der Ablass, so kompliziert die Theologie dazu ist, einfach als etwas zu tun, wo ich meine Liebe ausdrücke, indem ich aller Seelenablass auf den Friedhof gehe, vorher selbst beichten war, für den Papst bete und so weiter. Also das sind alles so Dinge, die sollten selbstverständlich sein, weil es hier Bereiche gibt, da kann ich 100-mal fragen und ich kann euch kein was willst du da genau? Und das ist unser Problem, glaube ich, im deutschen Sprache. Es nehme ich uns Ösis auch dazu. Also, dass wir hier, wie soll ich sagen, zu viel wissen wollen und zu wenig im Glauben die Verstorbenen dem Gebet und der Barmherzigkeit Gottes deshalb anempfehlen.
Pater Karl, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. So darf ich dich noch bitten um ein Gebet und um den Segen.
Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe, das ewige Licht leuchte ihnen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein bei dieser Sendung. Ihre Fragen möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, Frieden für die ganze Welt.